Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln. Du hast eben erzählt, dass du den Marathon guckst.
Das ist ein Ultra-Soul-Marathon, so heißt das.
Ah, okay.
Genau, der ist hier in Iserlohn, glaube ich. Es ist halt so ein Ultramarathon. Es geht darum, in einer Stunde 6,7 Kilometer zu laufen. Und dafür hast du 60 Minuten Zeit. Du läufst diese Runde und wenn du in 40 Minuten fertig bist, hast du 20 Minuten Pause. Du musst nämlich zu jeder vollen Stunde zum Gong wieder am Start stehen, um die nächste Runde zu laufen. Und das Konzept des Marathons ist dieser, dass du so häufig läufst, bis du ausscheidest. Und es gibt nur einen Gewinner.
Okay.
Ja.
Interessant. Warum guckst du das? Warum interessiert dich das?
Tatsächlich hat meine Frau mich angesteckt. Die fand das total, die hypt das total. Und sagte, komm, lass uns das mal gucken. Und ich fand das eigentlich doof. Ich finde Marathon oder so generell nicht so interessant, weil die
Zum
laufen halt.
Zuschauen.
Aber das Konzept finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, weil das über so einen langen Zeitraum geht und die laufen halt.
Wettkampfspannender sozusagen, ne?
Ja, genau, weil die haben halt alle die gleichen Bedingungen, ne? Und nur wenn du jetzt, weiß ich nicht, super schnell 6,7 Kilometer laufen kannst, hast du halt deine 25 Minuten, die du resten kannst, also Pause machen kannst, essen, schlafen, was weiß ich was. Das gibt es nämlich keine Pause, sondern das ist wirklich 24/7, jede Stunde tönt dieser Gong und entweder bist du am Start oder halt nicht.
Weil das so viele innere Ressourcen auch anspricht, die man haben muss. Eine gute Krafteinteilung, das Durchstehen.
Genau, man muss, glaube ich, sehr, sehr gut planen können. Also man muss seinen Körper sehr gut kennen können. Man muss mental sich auf jeden Fall darauf vorbereiten und wissen, was man braucht. Weil ich glaube, sogar wenn dein Körper irgendwann aufgibt, wenn der Geist halt noch da ist, dann läufst du halt irgendwie weiter. Ne? Ist ja bei so vielen so. Aber wenn du mental aufgibst und da brichst, dann ist das schon harter Tobak.
Ja, du musst auch mit einem noch mal mehr Druck wahrscheinlich umgehen
Ja,
können, ne? Wenn du
genau.
weißt, dass du immer nur diese Stunde beziehungsweise sogar eigentlich innerlich nur 40 Minuten, damit du deine Pause noch hast, das ist ja noch
Ja.
mal ein anderer Druck als
Ja.
so vielleicht, ne?
Genau, ja. Ja, und man muss ja auch mit körperlichen Aussetzern rechnen, ne? Also ich glaube, so was wir jetzt recherchiert hatten, war, dass man tatsächlich nach einigen mehreren Stunden auch halluziniert, weil man ja nicht schlafen kann, man kann sich nicht richtig ernähren, weil du kannst ja keine große Mahlzeit zu dir nehmen,
Achso,
großartig,
wie
oder?
lange geht das denn?
Das geht bis der
Ja,
letzte
weil ich
auf
meine,
der Strecke ist.
erfahrungsgemäß.
Ja, 2 bis 4 Tage.
Ach, okay. Ich
Ja.
dachte, das ist gar nicht an einem Tag erledigt,
Nee,
sondern.
nein, gar nicht. Also es gab jetzt, letztes Jahr war das in Texas. Da hat eine, also Lucy Davis, das ist so eine High Rocks Athletin und Marathonläuferin, die war jetzt auch beim Berlin Marathon dabei. Die hat 25 Stunden ungefähr geschafft. Dann gibt es hier noch einen, der heißt Kim, der hat das Ding gewonnen. Der hat 382 Kilometer, glaube ich, geschafft. Und es gibt allerdings auch noch einen Australier, der, ich glaube, auch in Australien bei den Bedingungen da vor Ort gelaufen ist. Und der hat über 500 Kilometer geschafft. Und das war natürlich halt auch, ich glaube, 4 Tage oder so.
Aber da reden wir eigentlich nicht mehr von einem Sport, der noch gesund wäre, ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das ist halt schon Extremsport.
Ja, da bin ich nicht so Fan von, ehrlich gesagt, weil ich glaube, da geht es vielen Menschen darum, so ihre Grenzen zu überschreiten und die auch auszutesten, was du dem Setting sicherlich kannst. Aber es hat ja mit dem, was Sport eigentlich beinhaltet, nämlich Gesundheit, nicht mehr so viel zu tun, ne?
Ja, so körperlich gesehen nicht mehr, ne? Aber
Ja.
mental ist es natürlich schon eine Mega-Herausforderung, finde ich.
Ja, aber ich finde auch da gibt es einen Gesundheitsaspekt, nämlich seine Grenzen zu kennen und auch zu wahren, ist auch in mentaler Hinsicht wichtig und gesund. Ich kann den Reiz verstehen, dass man sagt, man möchte die überschreiten, man möchte die auch kennenlernen, man möchte auch wissen, wie sich die anfühlen. Und wir reden ja im Kontext von mentaler Stärke auch viel, oder Kolleginnen von mir reden da auch viel über Grenzen überschreiten. Ich denke aber, dass es für eine gesunde Psyche auch sehr wichtig ist, seine Grenzen zu kennen und die zu beschützen, indem man sie eben wahrt, indem man sie nicht überschreitet, auch nicht überschreiten lässt. Das hat auch was mit Selbsttreue und mit ich bin mir selbst ein sicherer Beziehungspartner in der Beziehung zu mir zu tun. Deswegen sehe ich sowas immer ein bisschen kritischer, wo andere sagen, vielleicht einfach, boah, geil, du kannst du deine Grenzen überschreiten, das ist doch mega. Das finde ich per se nämlich nicht so mega vor diesem Hintergrund, den ich eben gerade beschrieben habe. Ich
Ja.
verstehe die Faszination daran, aber für gesund halte ich es nicht.
Ja, nee, es ist nun mal Fakt, dass SportlerInnen, die Extremsport betreiben, immer so ganz hart an der Grenze trainieren und auch Sport betreiben. Das ist ja, ob jetzt tatsächlich, ob beim Fußball oder beim Football oder jetzt bei sowas wie einem Marathon, häufig so, weil man mit dem Erfolg ja dann plötzlich auch seine Grenzen eben nicht mehr kennt. Ne, und dann aber auch auf seinen Körper halt achten muss. Also es ist super faszinierend und ich bin auch der Meinung, also auch ich als Sportlerin finde einfach Gefallen an sowas, weil ich mir denke, ja, man kann ja auch einfach aufhören. Ne, man ist ja, keiner steht da und zwingt dich jetzt weiter zu rennen oder so, sondern es ist wirklich du gegen dich selbst und es ist halt dann kein Teamsport mehr. Ne, aber gesund natürlich ist es nicht, aber Extremsport ist in dem Fall halt nie
Nee,
gesund.
der Extremsport ist häufig eine Demonstration von Stärke, ne? Und wir würden vielleicht in der Psychologie auch mal so die Hypothese aufstellen, dass es auch was damit zu tun haben könnte, dass das Menschen machen, die damit auch was kompensieren. Damit haben wir eigentlich schon eine Sache genannt, die uns heute ein wenig interessiert, sozusagen in der umgedrehten Definition, nämlich sicher mit sich selbst zu sein, bedeutet, gut mit Ängsten umgehen zu können. Weil was ist das Gegenteil von Angst? Keine Angst haben. Wann hat man keine Angst, wenn man sich sicher fühlt? Also wir möchten heute besprechen das Thema Ängste und weil das ein großes Thema ist. Und es ist auch ehrlicherweise kein leichtes Thema. Da habe ich im Vorhinein viel drüber nachgedacht. Es ist kein leichtes, es ist kein einfaches Thema. Wir wollen uns dem mal nähern, indem wir ganz gezielt darauf gucken wollen, wie gehe ich denn als Sportlerin mit Angst vor Fehlern, Angst vor dem Scheitern? Und auch damit verbunden mit Verlustängsten um. Also wenn ich was erreicht habe, dass ich Angst habe, es direkt wieder zu verlieren mit diesen Ängsten. Also einen Blick auf ein Spektrum von Angst zu werfen. Und wenn ich das gleich dazu sagen darf, warum das kein leichtes Thema ist, damit meine ich nicht leicht zu bearbeiten. Ich bin gleich total gespannt darauf, von dir zu erfahren, was deine Erfahrung damit ist, weil ich habe dir ja im Vorhinein die Frage gestellt, ob du mit diesen Situationen schon mal Berührpunkte hast und wie du möglicherweise gewachsen bist, wie du damit umgegangen bist, was du für dich für Strategien entworfen hast. Ich bin mir nämlich sicher, du hast welche. Wenn du mit solchen Situationen konfrontiert wirst, entwirfst du ja immer Strategien. Aus psychologischer und aus sportpsychologischer Sicht kann ich dazu sagen, dass es für die wirksame Bekämpfung von Angst, also eigentlich den Umgang mit Angst, ne? Weil um Angst zu bekämpfen, muss man auch verstehen, dass sie nichts ist, was wir bekämpfen müssen, sondern etwas, womit wir unseren Frieden schließen sollten. Das ist ein ganz individueller Weg und es ist eben nicht so, es gibt kein Patentrezept. Es gibt ein paar hilfreiche Strategien, die wollen wir heute auch mitgeben, dass man die mal für sich ausprobieren kann. Es ist ein individueller Weg und wenn man wirklich unter vielen Ängsten oder unter einer erheblichen Angst leidet und merkt, die kriecht so hoch und die kenne ich auch vielleicht aus meinem Leben schon, das ist nämlich meistens der Fall. Ist das, was am effektivsten hilft, nicht nur Werkzeuge dafür zu haben, wie man also am Matchday in der Situation damit umgeht, sondern auch die Ursache dieser Angst aufzulösen, indem man tatsächlich ein Coaching oder eine Therapie macht. Und das ist ein längerer Prozess, diese Ursachenforschung zu betreiben und auch zu verstehen, um sie wirksam aufzulösen. Also auf der einen Seite eben Werkzeuge zu haben, auf der anderen Seite eben sie zu verstehen und aufzulösen. Und diesen Teil mit verstehen und auflösen können wir heute höchstens anreißen. Den können wir nicht komplett bearbeiten in einer Podcast-Folge, aber ich hoffe, wir finden ein paar Werkzeuge. Beziehungsweise ich mag das Wort Strategien lieber. Weil Werkzeuge impliziert, ich bräuchte nur einen Werkzeugkasten, gut gefüllt mit genau dem richtigen Werkzeug und dann würde ich es ein für alle Mal reparieren können. Und das ist nämlich falsch. Chris, was waren deine Gedanken, als ich dir das Thema vorgeschlagen habe und dir die Frage gestellt habe?
Puh, erstmal dachte ich, wow, jetzt gehen wir aber richtig tief in die Materie rein, weil das ja auch was sehr, sehr Persönliches ist und häufig auch ein sehr scheues Thema, also weil man möchte das eigentlich gar nicht ansprechen, weil man super vulnerabel ist in der Situation. Man möchte ja auch, je nachdem, mit wem man das bespricht, auch überhaupt nicht in großen Anführungsstrichen schwach reagieren.
Meinst du, das hat was damit zu tun, dass man als Sportlerin gerne stark wirken möchte und man dann
Genau.
Sorge? Ja.
Ja, ganz genau. Also es kommt halt wirklich auf die Rahmenbedingungen an, ne? Also wenn mit dir spreche ich über solche Themen mittlerweile sehr gut, weil wir einfach auch ein super gutes Vertrauensverhältnis zueinander haben und auch eine Sprache sprechen. Wenn ich jetzt mit meiner Mannschaft zum Beispiel darüber sprechen würde, würde ich eine andere Tonalität an den Tag legen, würde aber dennoch offen drüber reden, weil wir uns in der Mannschaft auch einfach sehr nah sind. Wenn ich in der Nationalmannschaft darüber sprechen müsste, würde ich da wahrscheinlich nicht drüber sprechen, weil da das Konkurrenzdenken einfach tatsächlich zu hoch ist und ich das tunlichst vermeiden würde, meine Schwächen zu zeigen.
Ich bin dir gerade ganz dankbar dafür, dass du das so deutlich unterscheidest und auch sagst, weil du nämlich damit auch sagst, hey, um über Ängste zu sprechen, möchte ich mich hier sicher fühlen. Und du fühlst dich mit mir sicher, du fühlst dich mit deiner Mannschaft auch sicher, beachtest aber den Kontext. Und in der Nationalmannschaft ist es so, dass ihr ja so stark verglichen werdet, sage ich jetzt mal, dass, ne, dass es da irgendwie auch Kämpfe um Kaderplätze gibt, dass du sagst, da lieber nicht. Und ich glaube, deswegen bin ich dir ganz dankbar, dass du das sagst, dass du damit jetzt gerade auch vielen Sportlerinnen durchaus aus der Seele sprichst.
Genau, ja, und in dem Kontext gibt es halt auch so verschiedene Ebenen der Angst bei mir zum Beispiel. Und zwar ist die Angst tatsächlich häufig gleich. Also ich werde halt häufig getriggert durch meine eigene Inkompetenz. Ob das jetzt physisch oder psychisch ist, je nachdem. Manchmal ist das so, dass ich mir einfach selbst im Weg stehe und ich weiß, muss ich jetzt nach links oder nach rechts oder wie kann ich das Problem irgendwie verändern oder wie schnell kann ich damit umgehen, dass ich das einfach abschütteln kann.
Hast du auch Angst vor Fehlern, wenn du sagst, dass das bei dir das eine Ebene ist Inkompetenz, Angst vor nicht kompetent zu sein?
Es kommt ein bisschen auf den Kontext an. Also wenn ich im Rahmen der Nationalmannschaft darüber sprechen würde, würde ich sagen, ja, weil in diesem Rahmen halt wirklich der kleinste Fehler, also die kleinste Nuance einfach zählt. Ne, das muss man sich halt vor Augen führen. Das ist halt ein Vergleich auf sehr, sehr hohem Niveau. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass wenn die Coaches mit einem sprechen, weswegen man mitgenommen oder eben auch nicht mitgenommen wird und man da sich zum Beispiel Videomaterial anguckt und auch verglichen wird, direkt verglichen wird mit einer Mitspielerin, da wirklich, dann kommt es auf einen Schritt an, dann kommt es auf eine Bewegung an oder eine Strategie, die man vielleicht gerade gewählt hat. Jetzt bei uns in der Defense ist das häufiger eher eine Strategie als eine Route. Und ich persönlich musste da immer sehr, sehr stark dran arbeiten, dass einfach anzunehmen und das nicht an mich rankommen zu lassen, weil wir sind Menschen, wir machen Fehler und auch nur durch den Fehlern oder aus den Ursachen seiner eigenen Inkompetenz in der Situation lernt man, ne? Aber da muss man halt eben auch bewusst mit umgehen. Ich habe hier so einen Kreis aufgeschrieben, wenn ich zum Beispiel so eine Angst entwickelt habe, weil ich spreche jetzt mal so ein bisschen generalisiert. Ich habe einen Fehler gemacht, das wurde angesprochen und ich mich dann so lange mit diesem einen Fehler beschäftigt, dass ich aber sieben andere Sachen auch falsch gemacht habe, obwohl die vorher funktionierten, weil ich mich zu sehr auf eine Sache fokussiert hatte. Und dann kam so eine Art Panik hoch, weil ich nicht mehr aus diesem Kreislauf herauskam, weil plötzlich funktionierte nichts mehr. Und dann habe ich Dinge vergessen. Und dann war das ständig ein Hinterherrennen und Fragen, was muss ich tun und mich selbst in Frage stellen und, und. Ne? Also man steht dann da wirklich und es ziehen sich so ganz langsam diese Mauern hoch und du weißt dann
Das
nicht,
lähmt auch, ne?
genau, das wollte ich eben sagen. Ne? Also du merkst, wie dein Nervensystem sich einfach abschottet und sagt, nee, das tut dir jetzt gerade nicht gut. Ich sorge jetzt mal dafür, dass du aus der Situation rauskommst. Und da man ja häufig nicht so bewusst in der Situation ist, sondern eher versucht gerade sein Problem zu bekämpfen, merkt man das gar nicht.
Funktionieren. Ja, dann ist man im Autopilotenmodus, ne? Und dann übernimmt das Nervensystem mit Reaktion statt mit Aktion.
Ja, und irgendwann erstarrst du halt einfach, ne? Und das ist häufig die Situation, dass man dann merkt bei vielen Spielerinnen oder auch bei mir damals, ich bin entweder ganz leise geworden oder ich bin ganz laut geworden oder ich habe gar nichts mehr gemacht. Und das war halt nicht, weil ich in dem Moment ein Problem mit jemandem hatte oder keinen Bock mehr hatte, sondern weil mein Körper gesagt hat, nö, bis hierhin und nicht weiter. Ne? Genau, und was ich halt dann gemacht habe, ist, dass ich halt im Nachgang mich hingesetzt habe und habe die Situation halt einfach analysiert und verarbeitet und gesagt, okay, was genau war jetzt eigentlich das Problem? Lag es an mir? Lag es an der Art und Weise, wie mir etwas gesagt wurde? Hätte ich die Situation vorher ändern können? Musste ich mir ständig eine halbe Stunde lang über eine Situation Gedanken machen und so weiter und so fort?
Das gelingt oft erst im Nachgang, ne? Und nicht in der Situation selbst in Echtzeit, weil man ein bisschen wieder so aufwachen muss aus diesem Strudel,
Genau.
wo ich jetzt sage, Das bedeutet, dein Nervensystem war dysreguliert in dem Moment, deswegen warst du auch so reaktiv und es hat eben mit diesen verschiedenen Erscheinungen gearbeitet, die du gerade ganz wunderbar beschrieben hast. Und erst als du aus der Situation raus warst, hast du dich langsam beruhigt, dein Nervensystem hat sich wieder reguliert und dann konntest du anfangen mit Verarbeiten und deine Methode der Wahl war hier erstmal Verstehen schaffen, also zu gucken, was ist eigentlich passiert.
Genau. Und da es ja so häufig ist, dass man dann nicht mehr weiß, was der Auslöser war, bin ich einfach hingegangen und habe zum Beispiel hier in meiner Heimatmannschaft dann einfach Mitspieler gefragt, so hey, ist dir gerade irgendwas aufgefallen? Wie ist die Situation überhaupt zustande gekommen? Oder auch meinen Trainer gefragt, ne? Und das funktioniert auch nur, wenn man halt eine gewisse Verbindung zu dieser Person hat und auch natürlich ein Vertrauensverhältnis. Oder man eben kein Vertrauensverhältnis hat, aber eine sehr professionelle Art und Weise miteinander umzugehen, weil es gibt Trainer, die halt ganz deutlich sagen können, was das Problem war. Und das muss man dann auch so neutral aufnehmen und darf das nicht persönlich nehmen. In der Nationalmannschaft ist das da ein bisschen anders. Da bin ich ganz anders mit umgegangen. Ich habe meine Partnerin gefragt damals, wie sie mich wahrgenommen hat auf dem Spielfeld. Ich muss dazu sagen, haben halt völlig verschiedene Positionen gehabt und sie hat nicht alles mitgekriegt, aber man schaut ja trotzdem immer mal wieder rüber. Genau, und da war der große Vorteil, ich hatte halt. Ich wusste, okay, mein Feedback von meinem Coach, den hatte ich im Kopf, weil das war ja das Problem. Und ich hatte ganz, ganz viel Videomaterial und habe halt wirklich stundenlang da gesessen und mir das angeguckt und das analysiert und für mich eben Lösungen geschaffen. Und dann hat man natürlich auch in einer Nationalmannschaft, sollte man auch haben, ne, die ein, zwei Spielerinnen, da sagt man nicht, hey, ich war da total verkopft, sondern schau dir das doch bitte mal an. Was denkst du, wie ich beim nächsten Mal damit besser umgehen könnte? Oder wie wärst du damit umgegangen? Ne, um einfach verschiedene Lösungswege auch zu sehen.
Ist das generell nicht bei Angst auch eine sehr hilfreiche Strategie auf einer Gefühlsebene, wenn man jemanden im Team fragen kann, wo man weiß, die ist ja in derselben Situation wie ich, die ist auch Teil dieses Sportteams, auch die möchte sich auf Starterplätze spielen, also auf Startplätze spielen. Im Fußball wäre es die Startelf, bei euch heißt es Starter. Die will sich auch zeigen, die will hier performen. Da stelle ich es mir hilfreich vor. Also die hat genau die gleiche Situation. Und wenn ich da jemanden habe, mit dem ich sprechen kann, über das, was mich bewegt und beschäftigt, so denke ich auch sehr beruhigend, kann das auch viel Angst auflösen und nehmen zu hören, hey, da geht es jemandem ähnlich. Ich denke nämlich, Angst isoliert auch, ne? Wir fühlen uns dann oft sehr alleine und dieses Mitgefühl zu bekommen, diese Unterstützung, diese soziale von jemandem, der die Situation auch verstehen kann, ist, denke ich, eine wichtige Zutat, weil ich nämlich zum Beispiel auch im Coaching von meinen Klientinnen häufig höre, dass sie sagen, es tut ihnen so gut, dass ich sie verstehe. Also jetzt stehe ich nicht mit denen auf dem Platz, ich bin jetzt nicht Spielerin in ihrem Team. Ne? Der Punkt scheint zu sein, dass man sich verstanden fühlt, wenn man mit jemandem darüber spricht. Dass das also nicht vom Tisch gewischt wird. Ne? Wie wenn man vielleicht zu seinen Eltern gehen würde und sagen würde, das Spiel war jetzt nicht so toll, dann neigen vielleicht Eltern möglicherweise auch mal dazu zu sagen, wir glauben trotzdem an dich und so. Und das hilft ja in dem Moment nicht unbedingt. Ne?
Wobei ich da immer wieder differenzieren würde. Also bei der Nationalmannschaft habe ich da sehr bewusst Menschen auch ausgewählt, die ich tatsächlich schon seit Jahren kenne. Auch außerhalb der Nationalmannschaft. Ich hätte niemals eine Mitspielerin gefragt, die ich nur über diese Maßnahme kennengelernt habe. Weil leider, ein großes leider, leider, wird halt oft manipuliert. Na, also da werden solche Ängste, man merkt, man kriegt da so ein Gespür für seine Mitspielerinnen und wenn da so eine Frage kommt, muss man echt aufpassen, was für eine Antwort man da bekommt und muss auch die nochmal filtern.
Das höre ich auch im Coaching, dass eine Spielerin mir erzählt, ich habe mich einer Mitspielerin anvertraut, zum Beispiel auf einer gemeinsamen Autofahrt nach Hause, weil die mich mitgenommen hat. Das ist ja so ein Rahmen, wo man dann auch mal ins Quatschen kommt. Aber man redet dann eher, weil man eben in dem Setting zusammen ist, nicht weil man die auch als beste Freundin in dem Fall ausgesucht hat oder als Vertrauensperson. Und wie dann so eine Mitspielerin, wahrscheinlich aufgrund von Konkurrenzdenken, das wäre jetzt meine Annahme dazu, anfängt, die Ängste, die hier jemand offenbart, gegen diese Spielerin zu verwenden. Und das ist natürlich sehr ungut, weil das zu großer Verwirrung und noch mehr Ängsten führt. Also es steigert ja die Angst, wenn jemand genau da in diese Schwachstelle reinhaut oder es auch zum späteren Zeitpunkt gegen einen wendet. Das ist sicherlich jedem von uns auch schon mal passiert im Leben und wir wissen alle, wie destabilisierend sich das anfühlt.
Genau, also wie gesagt, es ist halt, ich würde da immer eine Grenze ziehen und sagen, sobald es um Kaderauswahl geht, würde ich tatsächlich einfach mich, was solche Themen betrifft, abkapseln und mit Menschen darüber sprechen, die nicht mit mir konkurrieren gerade um diese Themen. Man kann zum Beispiel auch sagen, einer Mitspielerin aus der Heimatmannschaft, dass man da mal drüber schauen lässt, der man vertraut. Dann hat man eine ganz andere Wahrnehmung darüber und die ist überhaupt nicht beeinflusst und meint es tatsächlich dann nur gut. Immer vorsichtig sein, ne? Also es ist jetzt sehr viel Schwarzmalerei, aber es ist leider, hast du auch schon gesagt, es passiert halt zu häufig.
Ja. Also ich musste gerade, als du das erzählt hast, direkt auch an eine Spielerin denken, die mir das erzählt hat, dass es das tatsächlich so auf dem Heimweg auch passiert ist und die dann ganz ängstlich und verwirrt war. Und wo ich auch vom Zuhören gesagt hätte, das scheint so zu sein, dass deine Mitspielerin da eben sich vielleicht auch gedacht hat, wenn ich deine Ängste bestärke, dann bist du schon mal aus dem Weg, als Konkurrenz. Nichts anderes ergab Sinn, warum sie denn so hätte handeln sollen. Ich denke, dass das, was du gerade angesprochen hast, da waren schon so ein paar Strategien mit drin. Und das eine ist nämlich, dass man gegen Angst schauen darf, wie möchte ich jetzt damit umgehen? Weil Angst fühlt sich ja auch schnell sehr überwältigend an. Viele fühlen sich dadurch gelähmt, andere werden ganz hektisch. Das hast du vorhin auch mal schön beschrieben mit der Reaktion, ich bin ganz still geworden oder ich bin ganz laut geworden. Da kann man auch sehen, wie unser Nervensystem unterschiedlich eben damit auch umgeht, ne? Je nachdem, wo man sich vielleicht auch, wenn man uns jetzt schon ein bisschen zugehört hat, sich bei seinem Nervensystem auch einordnet, kann man so sagen, ich werde dann eher ganz leise und starr, mich lähmt das. Jemand anders sagt vielleicht, ich werde dann ganz, ganz laut und wütend und unter Wut liegt häufig Angst, ne? Viel wichtiger aber, als jetzt zu erkennen, was passiert da, was mache ich dann da, ist, was für Methoden helfen mir denn, mit Angst umzugehen? Und das ist, wie gesagt, ein individueller Weg, da muss man ausprobieren. Und du hast gerade schon angesprochen, dir hat geholfen, eigentlich eine andere Perspektive auch einzunehmen, indem du dir zum Beispiel, wenn es vorhanden war, Videomaterial angeguckt hast von einem Training, in dem Angst hochgekommen ist, um dir eine Perspektive einzuholen, dich dann auch jemandem anzuvertrauen, der vertrauenswürdig ist. Betonung liegt darauf, ne? Das ist auch ein sehr wirksames Mittel gegen Angst tatsächlich, sich nicht zu isolieren. Also, dass man mit jemandem spricht, die Situation nochmal bespricht, das kann sehr angstlösend sein, weil unser Gehirn ist auf soziale Kooperation und Unterstützung ausgerichtet, aber je nachdem, welche Erfahrungen wir gemacht haben, als wir klein waren mit unseren Bezugspersonen, haben wir unterschiedliche Annahmen darüber, was wir erwarten dürfen, wenn wir eigentlich emotionale Unterstützung brauchen. Da haben wir schon mal gesprochen, wenn ich ein sicheres Nervensystem ausgebildet habe, kann ich mit Ängsten in der Regel recht gut umgehen. Weiß auch genau, wann ich alleine mit etwas fertig werde und wann ich mir Hilfe hole und tue das auch so. Kann mich also recht gut regulieren. Jetzt haben aber nur knapp 50% der Menschen ein sicheres Nervensystem, statistisch gesehen, und der Rest hat ein unsicheres Nervensystem ausgebildet. Und ein unsicheres Nervensystem zu haben, bedeutet auch, dass wir mit deutlich mehr Angst durch die Welt gehen, einfach weil wir das schon erlebt haben und uns dann niemand oder nicht konsistent jemand beigestanden hat. Wir also mit großen Ängsten in einem Alter, in dem wir das nicht konnten, alleine fertig werden mussten. Also häufig ist das Verlustangst, aber auch Herausforderungen, die wir nicht bewältigen konnten. Und unser Gehirn formt sich benutzerabhängig. Das heißt, es ist dann darauf eingestellt, weniger resilient zu sein, schneller in den Überlebensmodus zu springen, schneller in Panik zu geraten und dann eben auch mit verschiedensten Reaktionen, die nicht unbedingt hilfreich sind im Erwachsenenalter, zu versuchen, mit diesen Situationen fertig zu werden. Und was auch erforscht ist, ist, dass Menschen mit einem unsicheren Nervensystem sich viel mehr Sorgen, viel mehr Ängste machen, einfach weil sie diesen sicheren Hafen, dieses Gefühl, ich bin geliebt, ich bin geborgen, ich komme mit allem zurecht, was da draußen auf mich wartet, weil ich das auch so erlebt habe, mit diesem warm, kuscheligen Gefühl, so, ne, sind sie eben nicht oder nicht konsistent aufgewachsen. Also das ist fragil oder nicht vorhanden. Und das bedeutet, dass mein Gehirn eben viel mehr darauf ausgerichtet ist, zu sagen, in der Welt droht mir Angst, ich muss damit alleine fertig werden. Das hat was mit Resilienz zu tun, mit einer, die mir schon mitgegeben wurde. Deswegen habe ich auch immer wieder betont, wie wichtig das ist, an seinem sicheren Bindungsverhalten, an seinem sicheren Nervensystem damit zu arbeiten. Weil je sicherer ich mein Nervensystem gestalte, was eben geht aufgrund der Neuroplastizität, also unser Gehirn kann sich auch später noch im Leben benutzerabhängig, ja, umbauen und formen. Also wie wichtig das ist, sich in Richtung sicher zu arbeiten, um mit Ängsten resilienter umgehen zu können, um auch weniger Angst zu haben. Wie man das eben geht, ist, indem man Methoden anwendet und sich selbst Sicherheit gibt, aber halt eben auch durch Coaching und Gesprächstherapie als wichtige Unterstützung dabei. Letztlich kann man die Situation von Coaching und Therapie natürlich auch ein bisschen simulieren, indem ich vertrauenswürdige Menschen um mich herum habe, mit denen ich sprechen kann. Also wenn mir jetzt gerade kein Coach und keine Therapeutin zur Verfügung steht, aber mir vielleicht Freunde zur Verfügung stehen oder meine Partnerin oder mein Partner oder ein vertrauenswürdiger Trainer oder eine Trainerin, wo ich auch sage, da fühle ich mich auch gut aufgehoben. Dann kann das ein guter Ersatz erstmal sein, ne? Und journalen, also Dinge aufzuschreiben, die Situation zu klären, das hast du ja gerade als erstes gesagt, indem ich die aufschreibe. Du meintest doch gerade, ich habe mir auch mal ein Bild gezeichnet. Also journalen kann ja sein, Worte aufschreiben, das kann auch zeichnen, malen, so, ne, was einem da gerade durch den Kopf kommt, die Gedanken fließen lassen, ist ebenfalls eine weitere hilfreiche Methode, um auch mit Ängsten umzugehen, weil das auch erschafft, ich gucke von, indem ich es zu Papier bringe von außen drauf und ich habe auch Kontrolle ein Stück weit drüber, weil ich eine Situation so von der Sicht begreifen kann. Ich glaube, Journalen ist immer wichtig, dass man das mal probiert, weil das so gehört, schwierig ist nachzuvollziehen, wie der Effekt ist. Nicht umsonst übrigens lässt man zum Beispiel Kinder auch in der Kindertherapie malen und zeichnen, aber auch Erwachsene, weil man Dinge damit zu Papier bringen kann, um Situationen, um Draufsicht auf Situationen zu bekommen. Jetzt hast du eben angesprochen, dass du auch präventiv gearbeitet hast bei Situationen, wo du wusstest, dass da Ängste mit verbunden sind.
Genau, ich habe ja nachbereitet und da im Prinzip meine Analysen bearbeitet oder verarbeitet und habe halt somit auch noch direkt eine Vorbereitung getroffen. Ne? Also wenn ich dann wusste, okay, ich habe jetzt dieses Problem, dass ich zum Beispiel nicht aus der Situation herauskomme und dass den Spielzug, den ich eben gerade eben falsch gespielt habe, den kann ich nicht einfach ablegen, sondern das hat mich jetzt so lange verfolgt, weil entweder ich einfach mich selbst so geärgert habe über den Spielzug oder weil mir vermittelt wurde, dass das unnötig war. Das passiert leider auch häufig, dass es dann schnell so eine Übersprungshandlung des Trainers ist, dass der sagt, ja, das weißt du doch, du musst doch nach links laufen. Ne? Also, und die meinen das gar nicht böse, aber das ist in der Situation halt absolut kontraproduktiv. Und wenn man das weiß, oder ich habe mich dann so vorbereitet, dass ich von Anfang an mein Nervensystem beruhigt habe und zum Beispiel im Kontext des Nationalmannschaftstrainings habe dann immer direkt von Anfang an gesagt, okay, ich bin eine von X Spielerinnen. In der Regel waren es zwischen 45 und 100, waren es immer. Ich gehöre zu den Top 10 auf meiner Position. Das heißt, ich habe ja schon einen Riesenschritt geschafft und ich habe ja schon Leistung gebracht. Das heißt, ich brauche mich gar nicht so stressen, ne? Und ich habe erstmal eine schöne warme Decke über mein Nervensystem gelegt und gesagt, hör mal, du hast das gut gemacht, bis hier bist du so weit gekommen, du weißt, was du tust, lass dich mal nicht so stressen. Er versucht mich da so selbst zu beruhigen. Dann habe ich mir ganz bewusst Reize gesetzt. Zum Beispiel mit einem Kreppband oder so einem Tape um den Unterarm einen kleinen Spruch aufgezeichnet habe, was du mir damals in Würzburg beigebracht hattest. Und da stand sowas drauf wie, du kannst das oder du schaffst das oder du weißt, was du tust. Na, einfach um mir selbst zu sagen, hör mal, du weißt doch ganz genau, wo der Hase langläuft. Du bist doch eins von 10 Top-Spielerinnen auf deiner Position in ganz Deutschland. Und wissen alle, wie viele Spielerinnen es in ganz Deutschland gibt auf der Position. Das ist gar nicht mal so wenig. Da kann man sich auch schon mal mehr oder weniger was drauf einbilden, ne? So, dann habe ich gesagt, okay, wenn das nichts nützt, was kann ich akut in der Situation tun, um mich aus der Situation wieder rauszuholen, um eben nicht immer in diesen Kreislauf reinzugeraten, um dann die nächste halbe Stunde nicht performen zu können, sondern das einfach wirklich, wie man es immer sagt, abhaken, weitermachen.
Weil das so schwer ist, wenn man in dem Kreislauf erstmal drin ist, da wieder draus aufzutauchen, ne? Aus diesem Angstkreislauf,
Ja,
ne?
ganz genau. Und bei uns im Football ist das so, dass man halt häufig Sets und Drives hat. Sets sind immer die Personen, die auf dem Spielfeld stehen und die Drives sind immer die Spielzuganzahlen. Viermal bist du zum Beispiel drauf mit drei weiteren Leuten und dann wird ausgewechselt. Und das ist dann immer eine ABC-Variante. Das heißt, einmal ist Set A drauf, dann ist Set B drauf, dann ist Set C drauf. Das heißt, du weißt, du hast jetzt vier Spielzüge. Die musst du wirklich einfach abreißen und performen. Und dann gehst du raus und hast 8 Spielzüge Zeit, circa, um dir darüber Gedanken zu machen, was gerade falsch gelaufen ist. Das habe ich mir ganz bewusst vor Augen gehalten, dass ich eben nicht jetzt sofort, während ich auf dem Rasen stehe, das klären muss, sondern wirklich einfach sagen, okay, Scheiße gebaut, abhaken. Na, und wenn ich gemerkt habe, okay, ich stehe jetzt draußen und es war gerade Spielzug Nummer 4 und ich habe nur noch 4 Spielzüge und dann muss ich wieder performen und aufs Spielfeld raus, dann muss irgendwas anderes her, wenn das immer noch so in meinem Geiste hängt. Und da habe ich halt, da lag irgendwie so ein Center-Shock oder irgendwas Süßes, Saures und dann habe ich da mal dran geleckt. Ne? Also so
Ja, wie
ganz doof.
schlau.
Ja,
Nein,
also.
ich glaube, das ist perfekt. Das ist genau ein Tool für solche Situationen, wenn du sagst, abhaken, ich muss da jetzt schnell raus, ich muss aus der Angst schnell raus, dass man sagt, saures Also saure Süßigkeiten, saure Getränke und eises Kälte sind genau die beiden, das haben wir schon mal besprochen
Ja.
mit Zitronen und so. Und deswegen, das ist so schlau, ja.
Genau, weil du hast das mal angesprochen mit so einem Zitronenbonbon irgendwo in irgendeiner Situation und ich
Ja,
habe
das
dann.
ist zitronig und salzig, ja.
Genau. Und ich kann jetzt halt, also ich bin eine Person, ich kann nicht irgendwas essen und dann Sport treiben. Das ist zu viel, auch mit dem Mundstück, was wir dann drin haben. Dann habe ich halt irgendwas Saures abgeleckt. Und wir haben ja immer Wasserflaschen und auch Eis da stehen. Da habe ich halt in meine Wasserflasche Eis reingefüllt und mir das
Ja,
eben geträufelt, ne?
kannst auch einen Eiswürfel lutschen, wenn man den Mund nehmen kann, wenn da zufällig so ein Eis ist. Ja,
Genau, ganz
total.
genau. Und das hat zum Beispiel bei der Nationalmannschaft ganz gut gewirkt, weil ich das auch sehr unauffällig machen konnte. Was ich allerdings bei mir in meiner Heimatmannschaft mache, ist was ganz anderes. Und zwar zum einen natürlich auch Wasser. Aber was mir zum Beispiel im Mai waren wir in Dresden und haben da dieses Jahr in der ersten Liga gespielt. Und da durfte ich aufgrund meiner Resilienz vor meiner Angst habe ich sogar den MVP geholt. Und zwar habe ich angefangen, mich abzuklopfen. Und das haben meine Mitspielerinnen mitbekommen. Und die haben das alle mitgemacht, ne? Also die haben sich selbst auch abgeklopft und mich auch abgeklopft. Und das war tatsächlich so eine Situation, wo ich dachte, hey, ganz ehrlich, meine Vorbereitung hier gerade auf meine Angst wirkt gerade irgendwelche Wunder, dass fünf andere auf dem Spielfeld das auch machen.
Das hat den MVP verdient, finde ich.
Ja, war auch eine Extremsituation. Es war super heiß, war unerwartet, sehr physisch das Spiel. War eine coole Situation.
Das glaube
Genau.
ich vor allem durch diesen Gemeinschaftseffekt nochmal on top, ne, dass das alle auch so gemacht haben. Das bringt einen nämlich auch aus diesem Angst, sorgt ja dafür, dass wir wie so einen Tunnel geraten und da auch verloren gehen. Und Gemeinschaft sowie neue Reize holen uns da eben raus. Deswegen wirkt sauer, deswegen wirkt kalt und klopft natürlich auch. Und Gemeinschaft schafft wieder einen weiteren Fokus. Ja, toll.
Genau. Was ich ganz zuletzt jetzt noch gemacht habe, war mit einer Mitspielerin, die auch in der Nationalmannschaft gespielt hat und auch bei mir in der Mannschaft gespielt hat, ist, wir haben uns einfach angeschrien. Also nicht angeschrien verbal, sondern wir haben voreinander gestanden und geschrien. Sehr laut und einmal alles rausgelassen und das hat uns halt auch super beruhigt, ne? Wir haben uns dabei halt angefasst und das war halt einfach auch gemeinsam im Kopf einsam irgendwie, ne? Und einfach abgehakt und weitergemacht. Dann weiß man auch, dass man nicht alleine ist.
Das geht bei Football auch ganz gut, sowas.
Genau.
Also bei American Football, wer das auch mal guckt, jetzt ist ja gerade NFL, kann man ja wieder gucken. Die posen halt auch viel. Also er läuft ja auch voll viel über wirklich so Posen und auch ein bisschen Schauspielern und agieren und den Gegner einschüchtern durch eine gewisse Körpersprache. Und American Football ist, denke ich, eine Sportart, wo es jetzt gar nicht so auffällt, wenn man mal beschreit, was da in Form von Posen und Gegner einschüchtern, glaube ich, ganz gut geht.
Wobei, fällt mir gerade ein, beim Tennis habe ich das auch schon gesehen. Die stöhnen da ja sowieso recht viel rum, weil das einfach ja auch zur Technik gehört. Aber da gibt es, glaube ich, den Zverev, der das ja fast perfektioniert hat. Der schreit ja auch einfach mal ab und zu irgendwas raus, ne? Um sich zu beruhigen.
Ja, es ist ein bisschen wie Druck rauslassen wohl, ne?
Genau, ja.
Ja, ich finde, du hast damit die Situation, was kann ich denn in der Situation selber machen, wo es akut ist, auch schön benannt, weil natürlich muss man vorher, wenn man weiß, ich habe ein Spiel oder ich bin bei einem Lehrgang oder kann das passieren oder ich habe gerade generell Sorge, Fehler zu machen im Spiel, ne, weil ich vielleicht jetzt gerade einen Startelfplatz habe und Sorge habe, den wieder zu verlieren, wenn ich Fehler mache, wo man eben jetzt in einem Mentalcoaching, in einem längeren sagen würde, lass uns doch mal angucken, wo das herkommt. Aber in dem Moment braucht man ja eben akut auch Methoden, das kann man vorbereiten. Man kann eben sagen, ich nehme mir was Saures mit. Und ich plane das auch so, dass das in meiner Sportart passt, dass ich da auch dran komme. Also ich plane das zum Beispiel für die Halbzeitpause ein. Oder ich bin Torhüterin, ich lege mir das ins Tor. Ja, die legen ja auch ein Handtuch dahin und so. Oder ich habe das in der Getränkeflasche. Ich kann da auch mal, vielleicht gibt sich eine Spielunterbrechung hin oder mir das so. Es kommt, wie gesagt, so ein bisschen auf die Sportart an. Ich kann das vorbereiten. Ich kann das mitnehmen. Kälte mit Eiswürfeln, das kann ich ja auch präparieren. Oder eben saure Dinge und das kriegt auch gar keiner mit. Das ist ja auch das Schöne. Wir haben ja eben auch darüber gesprochen, dass man sich für Angst möglicherweise auch schämt oder das nicht so zeigen möchte, weil es um Stärke und Konkurrenzfähigkeit geht, weil man vielleicht auch so möglicherweise auch zu Recht fürchtet, dass TrainerInnen sagen, was, die hat Angst, nee, dann möchte ich die, dann, die gibt mir nicht genug Sicherheit. Also Spielerinnen sollen ja Sicherheit ausstrahlen. Sind das also Strategien, die mir Selbstsicherheit geben? Ich habe die vorbereitet, ich habe die dabei, keiner bekommt es mit. Das finde ich sehr wichtig, wo wir auch jetzt sehen, ah ja, mit Angst geht man eben auch situationsabhängig um, ne? Ich brauche was für den Moment, wo die akut auftritt und wo ich sage, ich muss aber performen, ich habe da keine Zeit, um mich näher mit ihr zu beschäftigen. Ich muss da schnell wieder raus. Ich darf in diesen Kreislauf nicht kommen. Dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich bereite die danach nach. Ich gucke mir das nochmal an, weil ich möchte damit auch schauen, dass ich sie auflöse, dass ich sie verarbeite, damit das nicht nochmal passiert. Und da würde ich auch gerne nochmal ein paar Methoden ansprechen und mit dir besprechen. Da ist nämlich neben, wir haben schon Journaling angesprochen, wir haben mit jemandem Reden schon angesprochen, auch eine ganz wichtige Methode Ablenkung. Die würde ich jetzt hier auch gerne platzieren, weil sie auch möglicherweise in der Situation selber gehen könnte, auf dem Platz, aber eben auch neben dem Platz ein wichtiges Tool ist, um mit der Angst umzugehen. Ist nämlich, sich von ihr abzulenken. Dadurch lockert sich meistens ihr Griff ein wenig. Und sich eben keinesfalls noch mehr auf sie zu fokussieren. Das ist wichtig zu wissen vor dem Hintergrund, dass oftmals geraten wird, wenn du aufgebracht bist, beruhig dich doch, indem du zum Beispiel dich auf deinen Körper fokussierst und atmest. Das kann bei Angst sehr verheerend sein, sie nämlich verschlimmern. Die Angst ist ohnehin schon eine schlimme Körperwahrnehmung und sich dann auf seinen Körper zu konzentrieren und zu fokussieren und durch die Atmung das auch vermehrt wahrzunehmen, kann die Sache wirklich schlimmer machen. Normalerweise würde man sagen, sich mit etwas auseinanderzusetzen, ist auch der Weg dahin, es aufzulösen. Ja, aber bei Angst musst du doch ready sein dafür. Du musst wieder in einer sicheren Situation sein dafür. Du brauchst vielleicht auch jemanden an deiner Seite dafür. Und das geht in langsamen Schritten. Deswegen ist für Angst ein gutes Rezept Ablenkung. Das ist auch was, was für Menschen, die ein ängstliches Nervensystem haben, da steckt es schon drin, das Wort, generell eine wichtige Strategie zur Selbstregulation ist, sich abzulenken. Und dadurch hat man vielleicht auch schon in der Vergangenheit mal die Erfahrung gemacht, dass die Angst so ihren Klammergriff, der einen in diesen Kreislauf, von dem du eben gesprochen hast, ja zieht und auch nicht rauslässt, dass der so automatisch so ein bisschen nachlässt und sich lockert. Unter Ablenkung fällt wirklich alles, was einen ablenkt und ein gutes Gefühl bereitet, weil ein gutes Gefühl bedeutet Sicherheit, bedeutet, ich sorge für mich, das gibt mir Sicherheit. Und das ist ein Gegenrezept zur Angst, haben wir ganz am Anfang schon gesagt. Da gelten wirklich solche ganz grundsätzlichen Dinge wie gucken schönen Film oder eine schöne Serie, vielleicht auch gerade mit Inhalten, die dich inspirieren oder motivieren, etwas zu tun. Also für mich persönlich sind das vor allem so Fixer-Upper-Sendungen, die finde ich sehr motivierend, weil da schaffen die Leute aus dem Nichts wirklich tolle Sachen. Die sind auch kreativ, also Kreativität zu nutzen, ist auch was, was gegen Angst gut hilft. Sich also, wenn man gerne malt und zeichnet oder etwas baut, puzzelt. Ich habe einen Freund, der macht Lego gerne. Sowas kann man auch machen. Da darf man mal gucken, was sind so meine Präferenzen. Ein Buch lesen, das sollte aber dann ein Buch sein, wo mich die Geschichte in ähnlicher Weise entspannend in eine andere Sphäre entführt, wie bei einem Feel-Good-Film oder einer Feel-Good-Serie. Wie gesagt, es auszuprobieren. Es kann auch mal sein, dass jemand sagt, ein Horrorfilm ist genau das Richtige, weil dann fürchte ich mich mal auf eine andere Art richtig und vergesse den Rest. Aber da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit. Also da muss man so ein bisschen gucken, wo man selber. Also ich bin zum Beispiel, ich kann sowas nicht so gut ab, ich bin da sehr sensibel, sehr ängstlich. Mich würde das nur noch ängstlicher machen, aber wenn da jemand auch so, es gibt doch auch Menschen, die über Horrorfilme so lachen und da so eine Freude irgendwie dran haben, so, dann könnte das also auch ein Mittel der Wahl sein. Für viele Menschen ist es auch sehr hilfreich, in eine Bewegung zu gehen, weil unser Körper ja oft auch Kraft mobilisieren möchte und dann ist eben sich zu beruhigen einfach viel zu weit als Weg. Angst will vielleicht auch erstmal in Form von Energie sich so befreien, also dass man sagt, man stürmt mal los oder man läuft, man macht einen Spaziergang, ist in der Natur. Man kann auch Auto fahren, du und ich, wir haben schon mal über Autofahren gesprochen und wie gern wir das mögen, hast du auch mal gesagt, reguliert dich auch sehr gut, ne?
Genau, weil man einfach sich auf andere Dinge konzentriert und ich lasse mich dann da auch immer berieseln, ob es Musik ist oder irgendwelche Podcasts, auch unsere eigenen.
Schön.
Ja, genau, dann hört man halt auch noch mal, was man selbst so gesagt hat.
Ja, und das ist auch gut, weil dann hörst du nämlich zum Beispiel auch deine eigene kompetente Stimme, die zu einem Zeitpunkt wie jetzt jemand anderem was über Angst sagt. Also es ist fast schon Koregulation von sich selbst, ne? Also man hört die eigene Kompetenz. Das ist also auch ganz schönes Werkzeug, das viele nicht so gerne nutzen, weil sie sagen, ich mag es nicht so gerne, meine eigene Stimme zu hören. Das ist aber eigentlich wirklich ein schöner Blick nochmal auf sich selbst, weil du hast nämlich vorhin ganz zu Beginn auch gesagt, ich mache mir auch bewusst, was ich schon kann und wo ich schon bin. Und seine eigene Stimme zu hören, die da einfach kompetent Dinge vielleicht erzählt oder lustig ist oder was auch immer man sich ja vielleicht auch für eine Sprachnachricht nochmal anhören könnte, den Mut dazu zu haben, bedeutet eben auch, sich bewusst zu machen, wer ich bin, was ich schon kann, ne, wie, was ich schon drauf habe, also um sich so ein Fundament zu bauen.
Weil du es gerade angesprochen hattest, ich habe tatsächlich mit mir selbst eine eigene WhatsApp-Gruppe und habe begonnen, weil mir Schreiben häufig zu lange dauert und ich dann das auch einfach zu schnell nochmal nachlesen kann, dann in guten Momenten, wenn was gelaufen ist, gerade im sportlichen Kontext, mir einfach selber Sprachnachrichten zu machen und habe sie dann markiert mit, hörst du am Game Day an oder hörst du am Camp Day an, das ist jetzt für das nächste Camp, bitte vorher nicht hören. Und dann habe ich mir das morgens selber angehört tatsächlich. Es ist ein ganz weirdes Gefühl, wenn du von deinem früheren Ich etwas hörst. Aber dann wird einem nochmal bewusst, weil es sind ja ganz, ganz private, persönliche Gedanken. Da kann ja sonst niemand drauf kommen, was man da sagt, ne? Und wer kennt dich selbst besser als du selbst, ne? Ja, und das ist eine Sache, würde ich jedem empfehlen. Einfach macht euch selbst eine WhatsApp-Gruppe mit euch selbst, nennt die Motivationsgruppe oder was weiß ich, keine Ahnung, und plant die vielleicht auch einfach so ein bisschen, ne? Und wenn man gerade auf so einem High ist, was ja viele Sportler dann manchmal auch haben, wenn irgendwas im Training super gelaufen ist oder man gerade mega geiles Feedback bekommen hat vom Coach, lass den Coach das auch einfach mal nochmal in diese Nachricht reinpacken, wenn du neben ihm stehst und das aufnimmst. Also das ist doch cool. Also wie geil ist das? Und es ist halt auch nachhaltig, weil du kannst immer wieder reinhören, ne?
Du könntest dir auch Nachrichten selber nochmal weiterleiten und schicken, wo du von anderen Menschen schöne Nachrichten bekommen hast und die da sammeln. Da musst du sie nicht suchen, um dir
Genau,
die
ja.
anzuhören. Ja, das ist ein tolles Tool. Ja, absolut. Was im Sinne von Koregulation auch gut funktionieren kann, also das deckt Ablenkung und Koregulation gut ab. Man kann auch eine Runde bummeln gehen, weil du bist unter Menschen, du bist draußen. Gerade wenn du vielleicht einen Laden aufsuchst, wo du sagst, da fühle ich mich total wohl, bei mir wäre das jetzt ein Buchladen, ne? Da sind ja Gleichgesinnte, da sind ja auch Menschen, die Bücher lieben. Du bist unter Menschen, aber du musst mit niemandem reden. Und trotzdem kannst du damit auch von der Verbindung mit anderen profitieren. Das ist eine besonders wichtige Strategie für Menschen, die einen vermeidenden Bindungsstil haben, weil die dazu neigen, sich zu isolieren, wenn sie mit schwierigen Gefühlen wie zum Beispiel Angst klarkommen müssen, weil sie eben gelernt haben, dass sie immer mit schwierigen Gefühlen alleine klarkommen müssen. Das ist ihre Vorlage, die sie haben, also wie sich ihr Gehirn geformt hat, eben weil sie mit emotionalen, herausfordernden Gefühlen alleine gelassen wurden. Dadurch bildet sich das Nervensystem vermeidend aus. Und wenn man jetzt sagt, für mich ist die Hürde aber zu hoch, mit jemandem zu sprechen und mich mitzuteilen, ist ein guter Mittelweg zu sagen, ich begebe mich unter Leute, indem ich in den Park spazieren gehe, indem ich ein bisschen bummeln gehe, indem ich zum Beispiel in den Buchladen gehe oder es kann ja auch ein Modegeschäft sein, was auch immer, jeder weiß, was er da bevorzugt. Kann man auch ein paar Dinge, ein paar Besorgungen erledigen. Das ist auch ganz schön, weil das bedeutet, ich kann etwas erledigen, ich bekomme Kontrolle über mein Leben. Das ist sehr angstmildernd, etwas ja zu tun, was ich kontrollieren kann, was sich produktiv anfühlt. Ich kann aber auch zum Beispiel Geschenke einkaufen. Dabei denke ich an andere Menschen, die ich glücklich machen will. Das ist auch Koregulation. Generell auch etwas zu erledigen kann auch eine gute Ablenkung sein, also wo ich mich produktiv positiv erleben kann bei nicht angstbesetzten Bereich meines Lebens. Viele Spielerinnen, haben wir schon drüber gesprochen, studieren ja auch oder arbeiten neben dem Sport. Und wenn das etwas ist, was ich gerne mache und wo ich mich positiv erlebe und auch Erfolge erlebe, dann kann ich zum Beispiel sagen, ich arbeite jetzt erstmal ein Studienskript durch. Das kann eine gute Ablenkung sein. Da muss ich fast das Spiel vergessen. Oder etwas arbeiten, was ich gut auch jetzt abarbeiten kann, was keine große Herausforderung darstellt. Das kann einem sofort wieder ein Gefühl von, da erfahre ich Kompetenz, da erfahre ich, dass ich was kann. Du hast vorhin auch mal gesagt, die Angst vor Inkompetenz, die kann ich damit gut bekämpfen, ne? Weil ich was tue, was ich kann. Den Rasen mähen, das Haus in Ordnung bringen. Ist genau das Gleiche. Und was, glaube ich, auch ein guter Lifehack ist, ist, wenn man kann, Nickerchen machen. Also oft ist die Angst auch sehr erschöpfend. Und zu schlafen kann, das wissen wir alle, Emotionen sehr gut regulieren, denn jeder ist schon mal am nächsten Morgen aufgestanden und die Welt sah wieder ganz anders aus. Deswegen an dieser Alltagsweisheit ist was Wahres dran. Schlaf ist eine sehr gute Regulationsmethode. Auch beruhigende Musik zu hören. Als ich das aufgeschrieben habe, musste ich an das Buch von Tina Turner denken. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Happiness. Da geht es um ihren spirituellen Weg. Und sie beschreibt da, wie gesund und wichtig für sie war. Sie hat mit großen Herausforderungen auch klarkommen müssen in ihrem Leben. Ja, weil sie ja auch misshandelt wurde von ihrem ersten Mann und schwierigen Verhältnissen auch aufgewachsen ist und eben auch damit Schwierigkeiten hat, an sich zu glauben und an ihren Erfolg zu glauben und daran, dass sie das behalten darf, was sie erreicht hat und dafür auch einzustehen, ne? Weil sie hatte die Vorlage, schreibt sie auch ganz offen, ich habe gar nichts verdient im Leben. Sie schreibt ganz besonders über, wie sollte es anders sein, die heilende Wirkung von Musik, meint damit aber in erster Linie gar nicht ihre Rockmusik, sondern schreibt in dem Buch übers Chanten, also übers gemeinsame Singen und über ja buddhistische Klänge, Meditation und Musik, die eine heilende Wirkung hat. Da gibt es auch tatsächlich eine Playlist, die man mal eingeben kann bei Spotify, Tina Turner Happiness, wo diese buddhistische Musik, die sie in Zusammenarbeit mit spirituellen FreundInnen aufgenommen hat, gemacht hat und wo ich die Wirkung ganz spannend finde auf den Körper. Also hört euch die gern mal an. Und natürlich das, was wir schon kennen, Regentropfen, Wellengeräusche. Also ich persönlich zum Beispiel, ich fahre ja sehr gerne auf eine Nordseeinsel, auch in den Urlaub, habe ich schon mal von erzählt. Und da gibt es einen Künstler, der die Geräusche der Insel aufnimmt und zu Musik vertont. Ich habe in dem Hotel, in dem ich dort bin, da hat dieses Hotel für den Wellnessbereich diese Musik auch und spielt die. Und das war so schön, da die Wellen und das Gluckern vom Wasser und all die Geräusche, die ich auch bei den Strandspaziergängen so liebe, da zu hören, dass ich mir das auch mit nach Hause genommen habe. Diese CD ist leider nicht auf Spotify, sonst würde ich ihn euch empfehlen. Aber man kann ja mal überlegen, wo man ähnliche Musik eben herbekommt. Gibt es ja frei verfügbare Quellen. Für mich persönlich ist es ein total schönes Gefühl. Ich mache mir das oft, wenn ich irgendwie in der Badewanne liege oder so. Diese Inselgeräusche, also mit diesem Ort auch, wo ich war. Das ist irgendwie nochmal so. Für mich ist es eben diese Insel, die ich da höre. Also es ist so, auch bringt mich auch ganz verlässlich runter. Und so kann man mal überlegen, was man selber vielleicht auch hat, was dann eben auch, das ist jetzt nicht Ablenkung, das fällt unter die Kategorie Beruhigung, ne? Fällt. Ich möchte das nochmal sagen. Es kann sein, dass wir uns erst ablenken müssen, um dann in eine Beruhigung zu gehen, weil die Angst uns ja sehr stark aktiviert, häufig innerlich auf jeden Fall. Mal selbst wenn wir uns gelähmt fühlen, ist der innere Stresspegel enorm hoch und dann kann Beruhigung einfach zu viel sein. Dann hat man das Gefühl, man kämpft erst recht gegen sich selbst.
Und kannst einfach mal ausprobieren, ne? Und wenn
Ja.
es ein Stückchen Kuchen ist, irgendwo
Ja.
mit einem Kaffee und der Familie oder
Ja.
sich einfach flach auf den Boden legen.
Ja, das sind
Das
alles,
gibt's
genau,
auch,
das sind
ja.
alles Möglichkeiten. Also es können so einfache Dinge sozusagen sein. Es ist wichtig, sich die mal in einem regulierten Zustand bewusst zu machen, weil wenn du erst mal angetriggert bist und in der Angstspirale bist, dann fallen dir die nämlich nicht ein. Und das ist deswegen, haben wir ja auch gesagt, Vorbereitung ist ja auch einfach ein Schlüsselelement, zu sagen, ich weiß, das wird ein herausforderndes Spiel, ich weiß, dass ich da gerade zu Ängsten neige und ich bereite mich vor, ich gebe mir Sicherheit, ich bin auch in der Hinsicht eben vorbereitet. Ja. Ich denke, damit haben wir, oder ich hoffe, einige Strategien an die Hand gegeben, wie man mit Angstgefühlen umgehen kann. Ich hoffe, es ist nochmal klar geworden, dass es neben diesen Strategien ganz wichtig ist zu erforschen, woher kenne ich das? Weil wenn du auf dem Spielfeld Angst hast, Fehler zu machen, dann kennst du das in der Regel schon aus einer anderen Situation. Und sich da Unterstützung zu holen, sich zu reflektieren, mit Unterstützung eben gerne zu gucken. Woher kenne ich das? Also, wo hat mein Kopf gelernt, dass ich das Gute verlieren kann? Wo hat mein Kopf gelernt, dass das, was mir Wunderbares widerfährt, wieder weggenommen wird, sodass ich Angst davor entwickle, wenn ich etwas Großartiges erreicht habe? Wo hat mein Kopf, mein Nervensystem gelernt, dass Fehler schlimm sind? Ne, wo habe ich erfahren, dass ich Sorge habe, wenn ich Leistung nicht bringe, eine Strafe folgt in Form von dem Entzug von Privilegien oder von tollen Dingen, die ich erreicht habe? Vielleicht assoziiere ich damit auch einen Selbstwert, den ich dann meine, nicht zu haben, weil ich etwas nicht richtig mache. Das sind alles Dinge, die es sich lohnt zu erforschen, mit Unterstützung durch einen Mentalcoach oder eine Therapeutin, wozu ich nur raten kann, weil so kann man Angstgefühle wirklich auflösen. Das eine ist Handhaben, das andere ist Auflösen. Und das mit dem Auflösen, da können wir hier nur Gedanken und Anreize geben, die sich eben auch auf Nervensystemen und die Bindungstheorie, auf die ich hier schon viel eingegangen bin, beziehen und gleichzeitig eben auch ja, Strategien an der Hand zu haben, um im Moment der Wahrheit was zu finden, was. Nur man kann sich ja nicht fallen lassen auf den Rasen, seinen Mentalcoach ranwinken und sagen, so, jetzt machen wir hier mal eine Session, sondern ich brauche ja in dem Moment was, was hilft.
Das wäre so schön.
Alle
Und wenn
kurz
jeder
stehen bleiben.
dafür Verständnis hätte, wäre es noch schöner. Dann
Und
legen
dann
die sich
müssten da
alle
so
auf den
viele
Boden.
Coaches sitzen, genau, die dann angejoggt kommen und sagen, schauen wir uns das hier mal an.
Wir kriegen das hin.
Gemeinsam. Ja, schöne Vorstellung.
Ja.
In diesem Sinne. Ich
Alles
danke
klar.
dir.
Ja, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.